Wie ich schon vorhin am Anfang erwähnt hatte, haben wir heute schon den dritten Advent und immer näher kommt der Tag des Kommens des Herrn als ein kleines Kind, geboren in Bethlehem. Dieses Fest, würde ich sagen, wie das heute allgemein genannt wird, bewegt viele Menschen. Aber wenn wir zurückdenken an das Werk, an die Zeit, als es geschehen ist, haben ja als allererste die Hirten des Nachts diese Botschaft von den Engeln empfangen. Obwohl viele Propheten haben darauf hingedeutet, auf das hingewiesen, aber als das kam, waren es einfache Menschen auf dem Felde, die dann diese Botschaft, diese Freudenbotschaft bekommen haben. Auch diese Freudenbotschaft ist bis heute noch bestehen geblieben und erfüllt auch viele Menschen, also die an ihn glauben, ihm dienen mit Freude und Dankbarkeit. Heute Morgen möchte ich über einen Gedanken sprechen, der mir dann schon jetzt eine Zeit vorher vom Herzen lag. Und ich möchte zudem ein Schriftwort lesen, auch aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel 12, die ersten drei Verse lesen. Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Zum Gedanken möchte ich den Vers 3 nehmen. Er sagt, denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Und ich habe ihn überschrieben, gedenkend an Jesus Christus. Weil wir auch mehr vielleicht jetzt heute in diesem Tag an Jesus Christus denken, weil im Blick auf das kommende Fest, auf die schönen Tage, und darum lag es mir auf dem Herzen auch, sprechen über diesen Gedanken, gedenkend an Jesus Christus. Was heißt es, gedenkend an Jesus Christus? Das heißt, gedenket an ihn, vergisst nicht. Lasst es immer in eurer Erinnerung sein, in Erinnerung kommen. Gedenket an sein Opfer, behalten sein Opfer als Erinnerung, als Andenken, schätzen seine Leiden am Kreuz, schätzen das so richtig zu verstehen, was da passiert ist, wie er leiden musste, was mit ihm verbunden ist. Auch gedenken an seine siegreiche Auferstehung nach dem Tod und sein zweites Kommen zum Gericht. Der Schreiber des Hebräerbriefes schrieb hier, dass wir sollen mit Geduld in dem Kampf laufen, den uns verordnet ist. Er will sagen, unser Glaubensleben, es ist nicht ein Weg, der immer so und als so in die Hände so fällt, sondern es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf und damit ist eine Geduld verboten, Geduld geboten zu halten, damit ist auch ein Glauben zu halten geboten, damit ist auch ein Blick auf Jesus immer aufgerichtet zu sein. Und er sagt, dass Jesus Christus um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete, sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Er hat geschaut, Jesus Christus hat geschaut, das, was vor ihm lag. Aber Geschwister, indem er wusste, wenn er das erduldet hat am Kreuz, und es war damals eine Schande, diesen Tod zu gehen müssen, weil es war eigentlich, es lag ein Fluch auf dem am Kreuz gekreuzigt werden, ja. Und er hat das nicht geachtet und er schaute im Voraus Freude, die vor ihm lag. Nun ja, können wir sagen, ja, das war die Freude, dass er dann wieder im Himmel beim Vater ist, in der Herrlichkeit und auf dem Thron sitzt. Aber Geschwister, er sah auch auf die Freude, die er vielen Menschen bringen wird, mit dem, dass er das erduldet. Es war eine Freude und Christus blickte auf das auch, das war ihm ein Trost, auch eine Hilfe, als er mit dem Tod rang, dass wenn er das erfüllen würde, dann wird es eine Seligkeit bringen, vielen Menschen auf der Erde. Es lag auch dem Apostel Paulus sehr auf dem Herzen, dass die Menschen immer wieder gedenken mögen. Und es wurde uns letztes Mal kurz angeführt, 1. Korinther 11. Ich will das nicht lesen. Im Blick auf die Verordnungen, die Apostel Paulus hier angeführt hatte, im Kapitel 11, im 1. Korinther, sprach ja er, es ist ein tiefer Gedanke, der ausgesprochen hatte, der sagt so im Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot isst und das aus dem Kelch des Herrn trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Er will doch sagen, liebe Korinther, so oft ihr das tun werdet, also die Verordnung erhalten würden, so oft ihr das Brot brechen würde, welches eine, wir haben gehört, Bedeutung hat auch, oder aus dem Kelch des Herrn trinken würdet, ihr würdet verkündigen, ihr seid Zeugen dessen, dass ihr das Recht habt, hier teilzunehmen, dass ihr das Recht habt auf den Leib Christi, ihr habt das Recht, teilhaftig sein an dem vergossenen Blut Jesu Christi. Ihr seid da eingebunden in diesen Bund Jesu Christi und ihr verkündet das. Das heißt, ihr erzählt das auch weiter, ihr erzählt das untereinander, ihr sprecht zueinander. Und Geschwister, besonders die Verordnungen, es ist nicht in dem eingeschlossen, nur dass wir das durchführen, dass uns gefällt, uns unsere Seelen segnet und wir uns versetzen in die Zeit. Aber Geschwister, es ist auch dem, dass wir miteinander auch reden von dem, dass es uns groß ist, auch vor und nach dem, was hat der Herr für mich getan, dass wir gedenken an das. In dem sagt er, so oft ihr das tut, ihr verkündet das Tod des Herrn. Das heißt, wir denken das, wir können das nicht vergessen. Unser dankbarer Herz, dass er für mich das getan hat, veranlasst mich, mehr über das zu sprechen, veranlasst mich, das, über das zu reden, auch dass ich das nicht vergesse, dass es in meinem Gedächtnis in alle Ewigkeit bleiben möge. Und mit dem, dass man an das auch gedenkt, verkündet mir auch, dass er bald wiederkommt. Er sagt, bis er kommt, bis Jesus Christus kommt. Und mit anderen Worten, dass wir an unseren Retter denken und wir erinnern uns an unseren Heiland und wir lieben ihn. Und indem wir lieben, haben wir unsere Blicke auf ihn gerichtet, wie der Schreiber dieses Briefes sagte. Dieser Gedanken, gedenket an Jesus Christus, ich dachte mir so, naja, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist schon vielleicht nicht so angebracht, vom Tod des Herrn zu sprechen. Aber doch, Geschwister, konnte ich das nicht irgendwie verschieben oder fallen lassen, weil gerade dieses Wort ist von großer Bedeutung. Dieses Wort spricht von der Verbundenheit den Kinder Gottes. Es spricht von einer Einheit und einer grenzenlosen Liebe, indem er den schmachvollen Tod gegangen ist am Kreuz auf Golgatha. Und wie Apostel Paulus sagte, indem das Brot gebrochen wird und wir es zu nehmen, sind wir Zeugen des Leidens Jesu Christi, auch dass wir an ihm teilhaben, dass wir, dass Jesus Christus durch dieses Werk, durch dieses Opfer eine Tür geöffnet hatte für alle Menschen der Welt. Wenn früher gewesen nur, dass eine Volk, aus der Welt ein Volk gewesen ist und wir hätten heute nicht zählt als Nation zu diesem Volk, dann hat er eine Tür geöffnet, so weit geöffnet, so viel Eingang geschaffen, dass alle Menschen der Welt, die an ihn glauben würden, die den rechten Glauben annehmen an Jesus Christus, in diese Tür hineingehen und selig werden können. Es gibt Dinge, die man nie vergessen sollte, ja? Wie jetzt der Schreiber sagte, denkt an den. Also vergiss nicht den, der das erlitten hat. Aber es gibt auch Dinge, die in unserem Leben sind, die wir auch nicht vergessen sollten. Zum Beispiel, ich dachte an meinen Vater und Mutter. Können wir nicht vergessen. Sollen wir auch nicht vergessen. Und wenn sie vielleicht in der Ewigkeit sein würden, sollen wir auf sie mit einem besonderen vielleicht Ehre hinschauen, weil das sind meine Eltern, Mutter, die mich erzogen haben, die mir auch alles gegeben hatten, was sie geben konnten. Egal, wie gut oder schlecht sie gewesen sind, weil es gibt nicht immer gute oder solche Eltern, die wie vielleicht sein sollten, Geschwister. Aber es kann alles anders werden. Es kann alles, der Herr kann das Leben alles so anders führen. Und wie wohl ist uns, dass wir dann frei sind von allem. Kurz noch einführen, Apostel Paulus schrieb an die Epheser im letzten Kapitel. Im letzten Kapitel spricht er einen Gedanken. Ich lese mal von Anfang. Die drei Verse, ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ich bin auch noch das Kind meinen Eltern. Das heißt, nicht, dass nur die kleinen Kinder das betrifft. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Geschwister, Gott hat das im Menschen befohlen, ihm das gegeben. Er sagt, Ehre Vater und Mutter. Und gerade dieses Gebot hat die erste Verheißung, auf dass du lange lebst, auf dass dir wohl geht, auf dass du dein Herz im Frieden ist mit deinem Vater und mit deiner Mutter. Es ist auch eine Bedeutung, welche eigentlich und welches sehr groß und wertvoll ist, nicht nur in unserem Leben, sondern in Gottes Augen. Gott hat dieses Gebot gegeben und das ist groß und wertvoll in Gottes Augen. Und in diese Verheißung hat eine Erfüllung, in dem, dass wir auch dieses Gebot erfüllen. Und der Herr hat das gegeben. Man kann auch vieles vergessen, aber das Kommen Jesu, das Opfer Jesu, sollte wir nicht vergessen. Geschwister, wenn solches eintreten würden, wenn solches in uns langsam so einkommen würde, dann haben wir ja einen Anteil an Jesu Gnade, an Jesu Liebe verloren. Wir haben dann keinen Anrecht, weil wir haben das vergessen. Und Geschwister, nur durch Gottes Gnade kann man wieder zu dem kommen. Und es ist nötig, auch manche Dinge im Leben, dass wir das lieber vergessen. Zum Beispiel die Sünden, die wir getan haben, als wir noch fern von Gott waren. Wenn wir wiederum immer an die, natürlich, man soll das nicht so vergessen, dass man sagt, das war es nie gewesen. Aber trotzdem, es soll unsere Seelen nicht belasten. Dass wir glauben würden, dass Gott hat das mir vergeben, dass er uns das vergeben hat. Und das ist nichts mehr, also das gilt nicht mehr vor Gott. dass wir das nicht immer wieder in die Gedanken bringen und grübeln dem und wieder in Zweifel kommen. Das sollte man vergessen. Man sollte vergessen auch vielleicht ein Unrecht, welches uns geschehen ist und wir vielleicht das nicht verdient haben. Geschwister, das sollte auch in Vergessenheit geraten. Das bringt uns nicht weiter in unserem Glaubensleben. Es wird uns noch stören und weiter von Gott wegbringen. Aber das eine, Geschwister, wer uns die Sünde vergeben hatte, wer für meine und deine Sünde sterben musste, darf nie aus unserem Gedächtnis entschwinden, weil diese Vergebung, sie kostete dem reinen und treuen Gottes Sohn das Leben. In der Welt gibt es ja viele Mahnmale oder Monumente oder Zeichen, die Menschen für einen bestimmten Zweck aufstellen. Sie stehen immer da, damit, wie man auf das schaut, wir entweder an eine Person erinnert werden oder an einen Krieg zum Beispiel erinnert werden oder ein besonderes Geschehen. Sie sind ja da, sind da aufgestellt, damit die Menschen immer wieder erinnert werden, dass sie immer wieder gedenken, was es da gewesen ist oder was dieser Mensch alles vollbracht hatte. Wir merken, dass die Menschen auch pflegen, irgendwelches Geschehen, dass das nie in Vergessenheit geraten würde. Und hier liegt in dem ein großer Sinn eine vielleicht besondere Verehrung oder eine Hochschätzung zugrunde. Sie sind nicht einfach so aufgestellt sind. Und diese Zeichen sind den Menschen, die das eigentlich vollbracht haben, sehr teuer, sehr wichtig. Wir merken, sie werden oft geschmückt oder gepflegt. Sie werden gemacht, so dass man ein Interesse hat zum Kommen und Anschauen. Manchmal ist da was steht drauf, wenn ich denke, wir waren mal in St. Petersburg und sind viele wirklich schöne Kunststücke aufgestellt, also in der Stadt rum. So wie ein Museum ist die Stadt, sieht die aus. Und man kann lesen, wer das ist, was er gemacht hat. Und wirklich interessant. Aber der Sinn ist der Gedanke, dass man die Menschheit das nicht vergessen würde. Ich habe mal gelesen, dass ein deutscher Künstler, er baute, es nennt sich das größte Zeichen oder so Monument der Welt. Und was tut er? Er macht kleine Dinge. Es heißt, er baut überall so Stolpersteine ein. Er nimmt einen Stein und ist ein Gehweg und er nimmt dort raus und setzt so einen Stein herein, wo Namen eingraviert sind. Namen den Menschen, denen das in der NS-Zeit das Leben genommen wurde. Und ich habe vergessen, wie viele Tausende so Steine hat er schon eingebaut in die Zäune, Mauerwerke, in die Gehwege, überall, wo Menschen gehen, dass sie das sehen. Geschwister, der Sinn ist ja, dass sie diese Gräuel nie vergessen, dass die Menschen erinnert werden und dass sie Abstand von dem nehmen, dass es ihnen im Gedächtnis bleiben möchte. Aber Geschwister, wie sieht es mit dem größten Mahnmal des Himmels und der Erde aus? Um Jesus Christus. Welches Zeichen, welches Mahnmal stellen die Menschen Jesus Christus auf? Wie viel gedenkt die Menschheit an Jesus Christus überhaupt, so im Ganzen genommen? Wie viel gedenkt die Menschen an dessen Unschuld? Und er war doch angeklagt. Wie viel gedenken Menschen an seine Liebe? Und doch wurde diese Liebe verworfen von Menschen. Wie viel denken sie an seine Barmherzigkeit? Aber er erfährt die größte Unbarmherzigkeit. Wie viel denken die Menschen an sein offenes Herz? So ein Herz, welches alles aufnehmen würde. Und doch fand er keinen Raum unter den Menschen. Er musste gehen aus dieser Erde. Wie viel denken Menschen an sein Vertrauen? Und doch wurde er von einem seiner Nächsten verraten, verworfen, verkauft um die arme 30 Silberlinge. Ist das alles mit Jesus Christus nur damals geschehen? Wird heute Jesus nicht auch für viele Dinge, die die Menschen veranlasst haben, angeklagt? Ist nicht immer wieder Gott der Schuldige an dem, was unter den Menschen geschieht? Der Unfriede, Krieg, alles Mögliche, was die Menschen selbst eigentlich veranlassen mit ihrem Tun und Wirken, wird nicht immer wieder Gott als Schuldiger gesehen. Wie viele Menschen zahlen Gott für seine Liebe, indem dass sie dann auch ihn lieben? Oder wie oft wird die Barmherzigkeit Gottes, indem er zu den Menschen redet, wie oft wird sie als unbarmherziger Gott dargestellt? Oder wie viel oder wenig Raum hat Jesus Christus heute unter den Menschen? Wie vielen Menschen hat der Herr einmal die Sünde vergeben? Hat sie angenommen? Hat sie geliebt? Für sie hat er gestorben, dass dieser Mensch gerade errettet werden kann. Und doch wurde alles verloren, wurde Jesus Christus verloren, verworfen. Manchmal um die niedrige 30 Silberlinge, um Reichtum, um Ehre, um Ansehen, um Dinge, die in der Welt plötzlich viel wichtiger mir erscheinen oder viel schöner und besser sind. Aber Jesus Christus bleibt der Gleiche, er bleibt dasselbe. Deswegen sagte der Schreiber des Briefes: Gedenket an den, der dieses alles erduldet hatte, dass er das alles über sich ergehen ließ, dass es ertragen musste. Und doch ist er bis zum Ende treu geblieben und ist nicht nachgelassen. Gedenken an den Bund, welcher er mit uns geschlossen hat. Geschwister, denken wir oft an den Tag, an dem, wie wir heute in den Zeugnissen hörten, an dem wir das eine vor uns hatten, nur zum Kreuz, nur um das Kreuz zu kommen. Nur hier will ich sein, nur hier will ich mich beugen, damit meine Seele doch errettet würde möge, dass meine Seele doch Vergebung finden möge. Und Geschwister, unter diesem Kreuz, nur hier kann ein Mensch kann Gott mit einem Menschen den Bund des Friedens schließen. Nicht irgendwo. Natürlich sind wir nicht physisch unter dem Kreuz, Geschwister. Aber wir kommen ja zu dem Kreuz, an dem Jesus Christus für uns leiden musste. Und durch dieses vergossene Blut am Kreuz besiegelte ja er seinen Bund mit dem Menschen, der zu ihm gekommen ist. Ich will lesen kurz noch von dem Bund, welches der Herr als Zeichen gesetzt hatte, als nach der Sintflut er einen Regenbogen auf dem Himmel gesetzt hatte. 1. Mose 9. Als der Herr nach der Sintflut einen Bund geschlossen hatte mit Noah und mit seiner Familie, also mit der ganzen Menschheit, die nachher gekommen ist. Und im Vers 12 sagt Gott so, und Gott sagte: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen bei euch auf ewige Zeiten. Gott hat einen Bund geschlossen nach der Sintflut und ein Zeichen gesetzt, ein Mahnmal gesetzt, welches zeugen sollte, dass er hat einen Bund geschlossen, sagt er, mit euch auf ewige Zeiten. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. Und wenn es kommt, dass ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen in den Wolken sehen. Dann will ich an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Seelen unter allem Lebendigen denken. Merken wir, dass Gott will auch an etwas denken. Dass Gott will auch an etwas sich erinnern. Und er sagt, ich habe meinen Bogen, der Regenbogen ist gemeint, in den Wolken gesetzt, welches ein Zeichen sein des Bundes, welchen ich mit euch geschlossen habe. Und Geschwister, eins können wir sicher sein, wenn wir in unserem Leben, in Lage hineinkommen, dass wir nur schwarze Wolken in uns haben, dass wir keinen Durchblick mehr haben, dass wir nichts mehr sehen, Geschwister. Glaubt mir, da oben ist der Regenbogen. Dort hat der Herr den Bogen gesetzt, über den Wolken ist Sonne. Über den Wolken, Geschwister, ist Stille und Frieden. Und dort ist der Regenbogen. Wir können wissen, dass der Bogen meines Bundes besteht immer noch. Der Herr sagt, wenn ich Wolken lassen ziehe, natürlich, er meint es auch im anderen Sinn, im natürlichen Sinn. Aber Geschwister, das Leben ist nicht immer so glatt. Es ist manchmal mit Wolken betrübt, Geschwister. Aber der Bogen des Bundes hat der Herr gesetzt für mich und dich. Und er besteht. Und es ist nicht nötig, in diesem Moment zu fallen oder den Mut zu verlieren oder alles aufgeben, Geschwister, weil nach dem Regen kommt Sonne und dann kommt der Bogen. Und es ist für jedes Kind Gottes, welches in diesem Bund mit Gott, mit Jesus Christus eingegangen ist, er steht da. Es ist eine Hilfe, es ist ein Zeichen, welches der Herr gesetzt hat und will nicht, dass er verloren geht. Noch ist uns eine Stelle angeführt in der Bibel von diesem Bogen. In Offenbarung Kapitel 4 lese ich uns auch ein paar Verse. Offenbarung 4 vom Anfang. Danach schaute ich, Johannes, schaute ich auf und sieh, eine Tür war geöffnet im Himmel. Was Johannes erfahren durfte. Dann schaut er auf und er sieht eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte, wie eine Posaune, die sagte, steig hier herauf, dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und gleich darauf war ich im Geist. Und sieh, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Johannes durfte hineinschauen. Und was hat er gesehen? Er sah einen Regenbogen. Zuerst sah er einen Thron. Und auf dem Thron saß einer. Und ein Regenbogen war rings um den Thron. Geschwister, als ich das gelesen habe, ich war Gott so dankbar. Wisst ihr, wenn der Schreiber des Briefes sagt, wir sollen gedenken, dann denkt Gott an uns viel, viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Dieser Regenbogen ist um den Thron herum. Gott hat den Bund mit dir und mit dir um sich herum. Gott hat den Bund zum Zeichen gesetzt um seinen Thron, dass er immer wieder gedenkt an die Menschen, die, mit denen er den Bund geschlossen hatte. Wisst ihr, dieser Bund ist für Gott fast viel mehr wichtiger, wie wir das manchmal auch halten für uns. Dass wir manchmal mit dem Bund nicht so umgehen, wie es sein sollte. Dass wir manchmal den Bund auch vernachlässigen. Dass wir nicht mehr denken an den Bund. Aber Gott hat den Bund um seinen Thron. Und wohl uns allen, wenn wir in diesem Zeichen eingeschrieben, wenn wir in diesem Regenbogen eingeschlossen sind, dass der Herr sehen kann, uns sehen kann, dass wir in diesem Bund noch eingeschlossen sind, dass wir zu diesem Bund gehören noch, welchen der Herr mit uns geschlossen hatte. Der Schreiber des Briefes sagt so, gedenkend an die Zeit, in der wir für ihn, als wir den Bund mit ihm geschlossen haben, wie wir auch für Jesus Christus gebrannt haben, was unsere Herzen erfüllt hatte, wie wir glücklich gewesen sind, Geschwister, wie wir doch alles für ihn geben konnten, dass uns nicht zu viel gewesen ist, dass wir mit Freuden alles tun wollten, was von ihm kommt. Und die Geschwister, die Erfahrung des Lebens zeigt, dass oft die Menschen, gerade wenn sie in schwere Lage kommen, müde und matt werden. Deswegen sagte er, der Schreiber, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet, dass ihr nicht nachlässt. Geschwister, es ist eine große Gefahr. Und Das Leben zeigt oft, dass gerade in manchen Zeiten es scheint uns, dass es nicht so gehen will, wie wir es möchten. Und dass, aber die Zeiten der Notgeschwister bringen oft einen großen Segen. Die dienen oft zu einem Segen, zu einem Wachstum. Und es liegt mir so vom Herzen, Geschwister, zu rufen, dass jeder von uns, jede Seele, die eine Müdigkeit spürt, die in seinem Herzen fühlt, dass es nicht mehr diese Freudigkeit hat, nicht mehr so oft gedenkt an das Werk Christi, nicht so oft vielleicht das Verlangen hat, mehr mit Gott verbunden zu sein, dass es gedenken möge an Jesus Christus, gedenken an sein liebendes, vergebenes Herz, Geschwister, dass man kann wieder zurückkommen in seine Arme, weil er steht ja, seine Arme stehen heute noch offen, weil er will mit jedem Menschen einen Bund schließen. Er will, dass mein Bund und dein Wort bewahrt bleiben möchte. Aber der Feind, er wird jedem Menschen dann zureden. Es ist so interessant, das habe ich selbst erlebt an mir. Als ich in Zeiten gewesen bin, dass ich habe gedacht, weißt du, es nützt eigentlich alles nichts. Es ist so vieles Unrecht, so vieles verkehrt. Es stimmt alles nicht überein. Und in dem Moment zeigt mir der Feind das viel, viel größere Ausmaß, als es überhaupt ist, das Problem. Er zeigt mir so weit, so dass es hat keinen Sinn, es hat keinen Wert mehr weiter zu tun. Ich bin selbst das durchgegangen. Und er wird sagen, dass dein Bund sowieso zerbrochen ist. Aber Geschwister, in diesem Moment soll man gehen mit Jesus Christus in den Garten. Man soll gehen in diesen Garten und seinen in Augen hineinschauen. Man soll gehen in den Garten und sein Gebet hören, welches er betet. Welches betet für mich und für alle Menschen. Es gibt immer einen Weg. Und dieser Weg steht auch heute noch offen. Der Weg zum Frieden, der Weg zu retten. Der Prophet Jesaja, er schreibt so viel von diesem Weg. Und gleich am Anfang im ersten Kapitel, er spricht hier überhaupt, das ganze Kapitel ist ein Ruf zur Buße, so eine Aufforderung, ein Reden Gottes zu Menschen. Und er spricht von hier am Anfang, dass sogar, er sagt, ein Ochse kennt seinen Herrn, Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt nicht. Gerade diese Menschen, die ihn kennen sollten, gerade diese Menschen, die so viel von ihm empfangen haben, sie kennen nicht. Und dann spricht er dann, kann ich nicht alles lesen, aber dann sagt er so im erst Vers 18, so kommt denn und lasst uns miteinander rechnen. Er sagt, so kommt doch einmal zu mir, lasst doch uns miteinander reden, miteinander sprechen. Und er sagt so, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie die doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Er will sagen, und wenn du so weit gegangen bist, dass überhaupt keine Hoffnung bei dir selbst besteht, dass du überhaupt keine Hoffnung hast, dass es besser werden können, dass der Herr das vergeben könnte, doch, sagt er, er will sie weiß machen. Er will dir ein Kleid anziehen, welches weiß ist, welches kein einzelne Flecken mehr hat, welches neu ist und ganz rein ist. Und in Kapitel 43 spricht er dann noch weiter und sagt so, es sind so viele schöne Gedanken in Jesaja geschrieben. Und dann sagt er so, in Vers 24, als er das Volk rühmt, dass sie ihm nicht die nötige Ehre gegeben, nicht ihm das gegeben hatten, was er verdient hatte, sagt er so, ja, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deiner Schuld. Es ist nicht so, dass vor Gott alles so vorübergeht, durch das, dass Gott groß, allmächtig ist, dass es ihm nicht wehtut im Herzen, Geschwister. Es tut um alles weh. Es tut ihm weh, wenn ich jetzt morgen etwas Ungutes tun möchte, Unrechtes tun. Es wird ihm weh tun. Es ist für ihn eine Arbeit, indem dass er doch wieder reden muss zu mir, dass er durch seinen Heiligen Geist doch zu mir sprechen muss, dass er sich bemühen muss um mich. Und er sagt, du hast mir viel Arbeit gemacht mit deinen Sünden, viel Mühe gemacht mit deiner Schuld, aber ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und denke nicht mehr an deine Sünden. Aber sagt er, aber ich tilge das. Was heißt tilgen? Es ist weggenommen, es ist verschwunden, es ist nicht mehr da. Aber er sagt so, um meinetwillen, weil ich das will, weil ich will, dass du sollst gerettet werden und ich denke nicht mehr an deine Schuld. Ich will nicht mehr gedenken an deine Schuld. Ich will gar nicht mehr erinnert werden an das, was du bis jetzt gewesen ist. Und durch den Propheten Daniel, kommen wir jetzt in den Sinn, Daniel im letzten Kapitel, am Ende so, schreibt er so, Vers 18, wer ist solch ein Gott wie du, der Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, denn er ist barmherzig. Wieder, wie groß ist so, wie er sagt, wer ist ein Gott wie du bist, wer die Sünde vergibt und die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, der nicht mehr gedenkt an das. Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Schuld vergeben und alle unsere Sünden und Tiefen in die Tiefen des Meeres werfen. Ach, Geschwister, wenn Menschen vielleicht gedenken, die Menschen können vielleicht einen treffen, und der ein vielleicht großer Verbrecher gewesen ist, aber es ist ihm alles getilgt worden. Es wurde alles in die Tiefe des Meeres geworfen. Es ist nicht mehr da, die Sünde. Aber Menschen können wir immer wieder sagen, ja, weißt du, früher war so und so. Ja, weißt du, er war so schlecht. Ja, weißt du, und Geschwister, das sind die Menschen, die immer gedenken, nicht an das, an sie denken sollen. Aber Gott sagt, ich will an das nicht mehr gedenken. Ich habe das alles vergessen, ich habe das alles vergeben. Und deswegen sagt der Hebräerbrief schreiben, ich will das noch zum Schluss die zwei Verse lesen, 3-4, Vers 2 und 3, wie die Genfer Übersetzung da sagt. Es ist so schön beschrieben. Gedenket an Jesus Christus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil er wusste, welche Freude auf ihn warte, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Geschwister, wenn wir in der Gefahr stehen, müde zu werden, er meint im Glaubensleben, in unserem Glauben müde zu werden, ermatten. Und was kommt noch denn nach der Müdigkeit? Man will ausruhen. Man will Ruhe haben. Es geht mir manchmal, wenn man dann so müde ist und vielleicht eine große Arbeit hinter mir ist, dann sage ich mal, wie gut, dass das jetzt vorbei ist. Man will an das nicht mehr denken. Und Geschwister, aber er sagt so, wenn ihr in eurem Glauben so weit gekommen seid, dass ihr müde werdet, dass wir droht nachzulassen, nicht nur alles einfach fallen, nachzulassen, gedenkt an Jesus Christus, weil er ist ja uns vorausgegangen zu dem Ziel. Er hat ja auch ein Ziel gehabt, Geschwister. Wir haben auch ein Ziel vor unseren Augen, selig zu werden und in der Herrlichkeit sein. Und der Segen sagt, denkt an Jesus. Ich dachte an das Lied, welches wir meistens singen an Ostern oder in den Verordnungen, das heißt so, O Wort des Lebens. Und Geschwister, das ist das Wort des Lebens. Wenn mir der Satan droht, blick ich zum Helden, der ihn zertreten hat. Geschwister, ach, ich möchte jedem sagen, gebt nicht auf, in welcher Lage ihr steht. Der Weg ist ja immer frei zu dem Kreuz und Christus. Wenn unser Satan naht, Blick ich zum Helden. Es ist eine Erfahrung gemacht worden, dieses Schreibers des Liedes. Blick ich zum Helden, denn ihr zertreten. Er hat ihn zertreten. Und er wird dir sagen, es bringt nichts. Die Geschwister werden dir kein Vertrauen mehr schenken. Es wird dir alles Mögliche sagen. Aber blick auf zu Jesus, weil der Held hat den Satan zertreten. Er ist auf dem Fersen gestanden und seinen Kopf zertreten, Geschwister, buchstäblich. In Jesu Wunden bin ich erlöst und frei. Sein lauter Todesruf ist nun mein Siegesschau, Geschwister. Sein Ruf am Kreuz, sein Todesruf, er gehört mir persönlich, er gehört mir und dir. Es ist mein Siegesschrei. Durch dieses Todesruf konnte ich siegen, konnte ich ein Leben führen mit Gott, ein Siegesleben zu führen. Es ist ein Siegesschrei, das meine Sünde vergeben, Herr, und nichts soll mich fesseln mehr. Des Feindes Macht, es ist vollbracht. Ein wunderbares Lied. Darum gedenket an Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns gekommen ist, und wir wollen nicht müde und matt werden, wir wollen nicht nachlassen, und wir nachgelassen haben, der Weg zu dem ist immer wieder offen. Solange wir noch Zeit haben, solange der Herr uns noch das Verständnis schenkt und der so viel schenkt, dass wir das erkennen und fassen können. Manchen Mensch konnte das nicht mehr fassen, weil er es viel zu lange gewartet hat. Er ist viel zu weit gegangen, ist viel zu viel Zeit vorbeigegangen und er blieb trocken und hart. Darum gedenkt an Jesus Christus. Amen.